Deutschlandfunk, eine Welt.
Mit Manfred Götzke. Schön, dass Sie dabei sind. China hat sich bislang mit Unterstützung für Putin zurückgehalten, auch mit Waffenlieferungen. Sollte sich das ändern, könnte es für Peking teuer werden. US-Präsident Joe Biden hat gestern mit Konsequenzen gedroht. Wir berichten gleich über die Rolle Chinas im Russland-Konflikt. Außerdem blicken wir nach Ägypten. Dort leiden die Bürger besonders unter den gestiegenen Getreidepreisen. Und es geht nach Mexiko, wo Bohnen, Mais und Gemüse auch in trockenen Gegenden bestens gedeihen, dank Abwasser. Zwei Stunden lang haben US-Präsident Biden und Chinas Staatschef Xi gestern telefoniert. Ungewöhnlich lange, aber schließlich kommt China ja auch eine Schlüsselrolle im Ukraine-Krieg zu. Wie verhält sich die Staatsführung? Bleibt sie wie bislang nur halb an der Seite des russischen Machthabers, den Angriffskrieg nicht verurteilend, ohne Putin direkt zu unterstützen? Oder liefert China möglicherweise doch noch Munition, wie offenbar von Putin gefordert? Genau davor hat Joe Biden Xi gestern gewarnt und dem chinesischen Machthaber die Konsequenzen erläutert, sollte China Russland bei seinen Angriffen auf ukrainische Städte und Zivilbevölkerung materielle Unterstützung gewähren. Aber steht das überhaupt wirklich zur Debatte? Darüber berichtet Benjamin Eisel aus Peking.
Eine Pressekonferenz in Peking am Montag. Zhao Lijian, Sprecher der chinesischen Staats- und Parteiführung, bezeichnet die Berichte als Falschinformationen, wonach Russland China um militärische Unterstützung gebeten hat. Die USA würden solche Falschinformationen über China im Zusammenhang mit der Ukraine immer wieder mit bösartigen Absichten verbreiten. Dabei scheint eine solche Bitte auf den ersten Blick nicht ungewöhnlich. Die Regierungen Russlands und Chinas bezeichnen sich als strategische Partner. Vergangene Woche hat Chinas Außenminister Wang Yi die Freundschaft zwischen den beiden Ländern als felsenfest beschrieben.
It's possible that Russia, made a general request.
Es ist möglich, dass Russland China nach Unterstützung gefragt hat, sagt der Außenpolitik-Experte Zhao Tong vom Carnegie Center in China, einem Think Tank mit Sitz in Peking. Und ich denke, es ist möglich, dass China aus Höflichkeit und aus Bemühungen, das gute Verhältnis aufrechtzuerhalten, positiv darauf reagiert hat, aber ohne irgendwelche konkreten Zusagen zu machen. Russland und China haben auch in der Vergangenheit schon Geschäfte mit Waffen gemacht. Russland hat militärische Ausrüstung an China geliefert, aber auch andersherum, erklärt Zhao Tong vom Carnegie Center in Peking.
Many of China's high-end military technologies, equipment.
Vieles, was China an hochentwickelter Verteidigungsausrüstung besitzt, kommt aus Russland. Darunter moderne Kampfflugzeuge, U-Boote, Radarüberwachung und Raketenabwehrsysteme. Russische Technologie hat China sehr geholfen, selbst zu einem bedeutenden Entwickler militärischer Systeme zu werden. Es besteht eine enge Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern im Verteidigungsbereich. Doch Lieferungen von militärischer Ausrüstung nach Russland stehen derzeit unter genauer Beobachtung. Denn demokratisch regierte Staaten haben Sanktionen gegen die russische Regierung verhängt, als Reaktion auf den militärischen Einmarsch in die Ukraine. Die USA warnen China deswegen seit Tagen davor, Russland Waffen zu liefern oder andere Unterstützung, die die Sanktionen unterläuft. Bei einem 7-stündigen Treffen zwischen dem chinesischen Außenpolitiker Yang Jiechi und dem nationalen Sicherheitsberater der USA Jake Sullivan am Montag ging es um das Thema. Und auch gestern warnte US-Präsident Joe Biden Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping bei einem Videotelefonat davor, den brutalen Angriff Russlands auf die ukrainische Zivilbevölkerung materiell zu unterstützen.
Xi Jinping 指出, Ukraine-Krise 发展到这个地步, 是中方不愿看到的.
Im chinesischen Staatsfernsehen spricht eine Sprecherin von einem fruchtvollen und offenen Austausch zwischen Biden und Xi. Der Staats- und Parteichef habe betont, China stehe für Frieden und sei gegen Krieg. Von Bidens Warnungen kein Wort. Doch Jen Psaki, die Sprecherin des Weißen Hauses in Washington, ließ keinen Zweifel daran, dass Joe Biden mit Xi Jinping über das Thema gesprochen hat.
I think he made clear what the implications and consequences would be if he did. That is laying out what the consequences would be. President Xi has to decide what he's going to do here.
Der chinesische Staats- und Parteichef sei über die Konsequenzen informiert worden, sollte er Russland unterstützen, so Jen Psaki. Chinas Wirtschaft ist von den Exportmärkten USA und der Europäischen Union abhängig und importiert auch bestimmte Waren von dort. Um Sanktionen zu vermeiden und weiter Handel zu betreiben, versucht China einen Balanceakt. Trotz der strategischen Partnerschaft mit Russland stellt sich die chinesische Staats- und Parteiführung nicht hinter den Einmarsch und betont stattdessen die Souveränität aller Staaten, auch die der Ukraine. Abgesehen davon, ob Russland chinesische Ausrüstung überhaupt problemlos in seine Streitkräfte integrieren könnte. Der Außenpolitik-Experte Zhao Tong geht nicht davon aus, dass die Staats- und Parteiführung Panzer, Kampfjets oder Waffen in der jetzigen Situation an Russland liefern wird.
That would basically mean China would choose to stand with Russia.
Das würde bedeuten, China steht an der Seite Russlands und die beiden würden de facto eine Allianz bilden in ihrem gemeinsamen Kampf gegen westliche Länder. Und das würde bedeuten, dass China deutlich härtere Sanktionen drohen und politische Isolation von Seiten der westlichen Staaten. Beobachter halten es deshalb für wahrscheinlicher, dass China Russland wirtschaftlich unterstützt, möglicherweise auch finanziell, und höchstens Ersatzteile, Verschleiß- und Verbrauchsartikel hergibt, die nicht die Sanktionen unterlaufen. Auch Gegenstände mit doppeltem Verwendungszweck seien möglich, also Technologie, die man sowohl militärisch als auch zivil einsetzen kann. Satelliten zum Beispiel, Nachtsichtgeräte oder bestimmte Drohnen. In diesen Bereichen ist China gut aufgestellt. Aber auch hier dürfte die chinesische Regierung extrem vorsichtig sein, um keine Sanktionen zu riskieren.
China bleibt bei seiner Rolle keine direkte militärische Unterstützung für Putin. Benjamin Eissel berichtete aus Peking. Während der Ölpreis inzwischen wieder auf das Niveau vor dem Krieg gegen die Ukraine gesunken ist, steigen die Preise für Getreide weiter an. Anders als Öl ist Getreide nämlich tatsächlich knapp und der globale Handel ist gestört, weil Russland einen Exportstopp für Weizen verhängt hat und aus der Ukraine ohnehin nichts mehr kommt. Das sorgt inzwischen in einigen ärmeren Ländern für existenzielle Probleme, zum Beispiel in Ägypten, wo die Brotpreise drastisch gestiegen sind. Das bevölkerungsreichste Land der arabischen Welt importiert nämlich normalerweise große Mengen an Weizen aus Russland und der Ukraine. Politiker wollen das Getreide nun aus anderen Ländern importieren, denn sie wissen, in Ägypten sind Brotpreise politisch. Anne Almeling.
Mahmoud Mohammed stapelt kleine runde Brote auf einem Holzgitter. Die sind noch warm, wenn er sie verkauft. Viele seiner Kunden aus der Kairoer Mittelschicht nehmen 2 Dutzend oder mehr, die Tagesration für eine 6-köpfige Familie. Doch immer mehr entscheiden sich für eine geringere Menge oder verlassen die Bäckerei ganz ohne Brot. Ja, sie gehen. Es gibt viele, die wieder gehen, ohne etwas zu kaufen. Seit wir das Brot zu einem höheren Preis verkaufen, halten sich viele mit dem Kauf zurück. In den vergangenen Tagen ist der Preis für nicht subventioniertes Brot in Ägypten um etwa 30% gestiegen. Für diejenigen Sorten also, die nicht vom Staat bezuschusst werden. Das bevölkerungsreichste Land der arabischen Welt importiert große Mengen an Weizen, zuletzt vor allem aus Russland und der Ukraine. Denn Brot gehört zu den wichtigsten Nahrungsmitteln für die insgesamt mehr als 100 Millionen Ägypter. Noch seien die vorhandenen Vorräte für mehrere Monate ausreichend, heißt es von offizieller Seite. Doch die steigenden Preise für Brot und andere Nahrungsmittel machen vielen Familien jetzt schon zu schaffen, auch Mahmoud. Wir sind 7 Personen. Das heißt, wir verbrauchen mehr als 20 Brote pro Tag. Ich verdiene nicht viel, denn ich habe keine regelmäßige Arbeit. Aber am Ende des Monats muss ich die Miete für die Wohnung, Wasser und Strom bezahlen. Wo soll ich das Geld dafür herbekommen? Aber Gott sei Dank, ich habe einen Job. Es gibt andere Menschen, die keine Arbeit haben. Armut ist in Ägypten weit verbreitet. Offiziellen Angaben zufolge lebt ein Drittel der Ägypter von weniger als $2 pro Tag. Für die Mehrheit der Bevölkerung bietet der Staat deshalb subventioniertes Brot an, in speziellen Bäckereien, in denen das sogenannte Aish Baladi produziert wird. Brot ist sehr wichtig für die Ägypter. Ägypten ist das einzige Land, in dem das Wort für Brot, Aish, Leben, bedeutet. Dieses Wort zeigt, wie bedeutend das Brot für die Menschen ist. Das hat sich auch bei den Forderungen der Demonstranten während der Revolution 2011 gezeigt. Das Erste, was die Menschen gefordert haben, war Brot. Das kam noch vor den Forderungen nach Freiheit und sozialer Gerechtigkeit, sagt Nada Arafat, Journalistin des unabhängigen Nachrichtenportals Mara Masser. Mehrmals gab es in der jüngeren ägyptischen Geschichte Aufstände. Wenn der Preis für Brot erhöht wurde, protestierten die Menschen massenhaft auf der Straße. Präsident Anwar Assadat sah sich 1977 gezwungen, seine Brotpreiserhöhung wieder rückgängig zu machen. Sein Nachfolger Hosni Mubarak ließ Proteste gegen die Preiserhöhung 2008 unterdrücken. In diesen Tagen setzt die ägyptische Regierung alles daran, Unmut zu vermeiden und die Bevölkerung zu beruhigen, allen voran Premierminister Mustafa Madbouly bei einer Pressekonferenz, übertragen im ägyptischen Staatsfernsehen. Es stimmt, dass Russland und die Ukraine die wichtigsten Herkunftsländer für unseren Weizen waren, aber wir haben unsere Weizenquellen für die Zukunft bereits auf eine breitere Basis gestellt. Wir kaufen jetzt schon Weizen aus verschiedenen anderen Ländern. So stellen wir sicher, dass der Weizen aus verschiedenen Quellen kommt und nicht auf bestimmte Länder reduziert ist. In einer ägyptischen Talkshow gibt der bekannte Moderator Amar Adib seinen Landsleuten Tipps, wie sie in Zeiten von steigenden Preisen besser haushalten können. In den USA zum Beispiel würden die Menschen ihr Brot selbst backen, sagt er, und empfiehlt, weniger Geld auf die hohe Kante zu legen. Doch viele Ägypter sind so arm, dass sie ohnehin keinen Cent sparen können. In der kleinen Bäckerei beobachtet Mahmoud Mohammed das täglich. Es gibt Menschen, die können kaum ihr Überleben sichern. Wer keine feste Arbeit hat, schafft es gerade einmal, sich irgendwie über Wasser zu halten, so wie wir. Nur die Reichen können wirklich leben. Keiner kümmert sich um Leute wie uns. Wir haben hier alle keine Sozialversicherung. Der Besitzer der Bäckerei hat kein Geld, um uns den Versicherungsbeitrag zu zahlen. Das ist die Welt, in der wir leben.
Wo Brotpreise politisch sind, Anne Almeling berichtete aus Ägypten. »2022 ist für Kolumbien Superwahljahr. Im Mai steht die Präsidentenwahl an und im letzten Wochenende konnten die Kolumbianer sowohl den Kongress wählen als auch die Kandidaten für die Präsidentschaftswahl. Und dabei hat sich abgezeichnet, die Kolumbianer wollen den Wandel. Sie wollen eine sozialere Politik in ihrem Land, in dem zurzeit vor allem Oligarchen den Kurs bestimmen. Das hat sich auch schon vor der Wahl gezeigt. Monatelang haben Tausende für Umverteilung demonstriert und für die Umsetzung des Friedensabkommens mit der FARC. Steht Kolumbien jetzt also vor der politische Wandel bevor? Darüber habe ich vor der Sendung mit unserem Korrespondenten für die Region, mit Burkhard Birke, gesprochen. Und ihn gefragt, ob die Wahl am letzten Wochenende die politische Fortführung der Proteste waren.
In gewisser Weise ja, weil der eindeutige Wahlsieger ist die Linke, wobei man da Einschränkungen machen muss, denn bei den Kongresswahlen hat das Bündnis der Linken, der Pacto Histórico, nicht ganz so gut abgeschnitten, wie man das erwartet hatte. Und vor allen Dingen, wie es auch die Stimmenzahl des Kandidaten Petro, der jetzt gekürt wurde am letzten Sonntag, andeutet, denn Gustavo Petro, der frühere Bürgermeister von Bogota, war früher Mitglied der M19, einer Guerillagruppe, die sich schon vor mehreren Jahrzehnten aufgelöst hat. Und er hat 4,5 Millionen Stimmen bekommen bei der Vorwahl der Kandidatenkür eben des Linksbündnisses. Aber bei den Senats- und Repräsentantenhauswahlen hat das linke Bündnis angeblich nur gut 2,5 Millionen Stimmen bekommen. Und es gibt jetzt auch schon wieder die Rede vom Wahlbetrug, dass dann einige Stimmzettel einfach nicht richtig weitergegeben und ausgewertet worden sein sollen.
Der Vorwurf also Wahlbetrug?
Das ist der Vorwurf, den Gustavo Petro erhebt, dass eben seine Partei oder sein Bündnis Pacto Historico wird er genannt, nur 25 der 188 Sitze im Repräsentantenhaus bekommen hat und 16 Sitze im Senat. Das ist ein enormer Zuwachs. So stark war die Linke in der Form noch nie. Aber es ist natürlich weit entfernt von irgendwelchen Mehrheiten, die natürlich später relevant sind, wenn es ums Regieren geht. Und sollte Petro wirklich Präsident werden, dann braucht er Mehrheiten im Senat und im Repräsentantenhaus.
Dann lassen wir uns nochmal auf die Vorwahlen gucken für die Präsidentschaft. Gustavo Petro haben wir schon genannt, aus dem linken Lager Pacto Historico. Wer hat noch gut abgeschnitten oder überhaupt? Wie ist diese Vorwahl insgesamt ausgegangen?
Interessant ist, dass die Aktivistin, die Afro-Kolumbianerin aus dem Cauca namens Francia Marquez, die auch im Linksbündnis angetreten ist, immerhin über 700.000, fast 800.000 Stimmen bekommen hat. Und so viel hat zum Beispiel der Kandidat bekommen, der im bürgerlichen Zentrum, in der Koalition der Hoffnung, der Esperanza, gewählt wurde, nämlich Sergio Fajardo. Also das ist die andere große Nachricht dieser Wahl vom letzten Sonntag. Das Bürgerliche und das Konservative Lager haben momentan weit weniger Stimmen, als allein der Kandidat der Linken, Gustavo Petro, bekommen hat.
Wahlen stehen dann, wie gesagt, im Mai an. Er hat dann auch die besten Chancen.
Eindeutig ja. Und jetzt kommt aber das große Ja, aber. Petro polarisiert sehr die kolumbianische Gesellschaft. Er ist der Hoffnungsträger aller sozial Schwachen. Wir müssen uns einfach mal die soziale Struktur in Kolumbien anschauen. 42% der Bevölkerung leben unter der Armutsgrenze. Millionen von Kolumbianern, die Rede ist zwischen 11 und 17 Millionen der 50 Millionen Kolumbianer, haben nicht einmal eine vernünftige Mahlzeit am Tag. Und all das ist natürlich ein großes Argument dafür, dass man vielleicht einen grundsätzlichen Politikwandel und Wechsel braucht. Und Petro ist der Hoffnungsträger dieser Massen. Aber die Oligarchie im Land, die Handvoll von Familien, die das Land praktisch kontrollieren, wollen einfach keine Umverteilung in Gang setzen. Deshalb ist jetzt Folgendes zu befürchten. Wenn Petro nicht gleich im ersten Wahlgang die 50 plus x Stimmen bekommt, die er braucht, um im ersten Wahlgang gewählt zu werden Ende Mai, dann wird sich das konservative und bürgerliche Lager gegen ihn mobilisieren. Alles außer Petro. Und dann wird eben vor dem Horror des Sozialismus gewarnt. Und die kolumbianische Gesellschaft ist da extrem sensibel und polarisiert. Also Petro müsste, wenn, im ersten Wahlgang gewinnen, sonst schwinden seine Chancen. Und jetzt kommt eine ganz traurige Wahrheit Kolumbiens. Es ist schon seit Wochen im Gespräch, dass wenn Petro wirklich sehr, sehr aussichtsreich würde als Präsidentschaftskandidat und die Wahlen wohl gewinnen würde, dass man ihn einfach ermorden lässt. Und das ist nichts Neues in der Geschichte von Kolumbien. Wir haben da zahlreiche Beispiele, wo sehr aussichtsreiche Kandidaten, die Umverteilung wollten, gegen die Drogenmafia vorgehen wollten, dass die einfach ermordet wurden in der Präsidentschaftswahlkampfphase. Und das ist sehr traurig. Auch diese Befürchtung wird immer häufiger geäußert in Kolumbien.
Und ist alles andere als unwahrscheinlich?
Ich würde jetzt natürlich hier nicht irgendwelche Wahrscheinlichkeitsquotienten drauf wetten wollen, aber ich bete, dass das nicht passiert. Denn egal, wo man politisch steht, auch wenn jetzt ein Kandidat der bürgerlichen Mitte, und das war eigentlich die Hoffnung vieler Kolumbianer, ein Politikwechsel zumindest Mitte-Links einleiten würde, weil das Land dringend Reformen braucht. Das Land muss den Friedensprozess mit den FARC stabilisieren. Pro Tag wird fast ein Aktivist, Menschenrechtsaktivist, ein Gewerkschafter oder ein Bauernführer ermordet oder ein Ex-FARC-Guerillero, der sich dem Friedensprozess unterworfen hat. Das sind Zustände, die gehen nicht. Allein in diesem Jahr sind 40 Aktivisten und 7 Ex-FARC-Mitglieder ermordet worden. Also wirklich fast jeden Tag einer. Und das geht schon seit der Unterzeichnung des Friedensabkommens so. Und all das spricht natürlich dafür, dass hier auch eine unglückliche Verquickung ist zwischen der Staatsgewalt, dem Militär und paramilitärischen Gruppierungen. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, dass es Dissidenten der Guerilla gibt, die noch aktiv sind. Das Land ist außerhalb der großen und besiedelten Gebiete der Städte ist praktisch unregierbar. Da regieren kriminelle Banden. Da ist eben die Regierung nicht in die Lücke, in das Vakuum gestoßen, das die FARC hinterlassen haben. Und das ist ein Riesenproblem. Also die Gewalt geht weiter, deshalb der neue Präsident wird das Land stabilisieren müssen. Es muss einen sozialen Umverteilungsprozess geben und deshalb ist eigentlich dem Land zu wünschen, dass es zumindest einen Politikwechsel gibt. Aber nach der Parlamentswahl ist das sehr schwer, weil eben die traditionellen Parteien dann doch nochmal den Ton im Kongress angeben werden. Und selbst wenn ein Präsident Petro käme, hätte er es sehr, sehr schwer, seine Agenda dann wirklich durchzusetzen.
Wofür steht er?
Petro steht eben genau für das Soziale. Er hat schon angekündigt, er würde den sozialen, den wirtschaftlichen Notstand ausrufen, was ihm die Macht gäbe, zum Beispiel ganz plötzlich als Präsident per Dekret die Steuern für die Reichen zu erhöhen. Und davor hat die Oligarchie im Land Angst, zum Beispiel. Dafür steht Petro, für ein sozialeres, ein menschlicheres Kolumbien und natürlich für die Fortführung des Friedensprozesses, den der amtierende Präsident Iván Duque nur sehr zögerlich umgesetzt hat.
Doch noch ist nichts entschieden vor die Präsidentenwahl im Mai in Kolumbien, sagt unser Reporter Burkhard Birke, der seit Jahren immer wieder in Südamerika für uns unterwegs ist. Das Umland von Mexico City ist eigentlich eine unwirtliche, eine trockene Gegend, so auch das Mezquital-Tal. Doch ausgerechnet diese Gegend ist Korn- und Gemüsekammer der Stadt. Wie das möglich ist? Es liegt am Abwasser der Millionenmetropole. Toilettenladung, Duschwasser, Abwaschwasser von mehr als 20 Millionen Personen gelang ungeklärt in den Tula-Fluss und von da auf die Felder, wo es Pflanzen sprießen lässt. Das Abwasser funktioniert als Düngemittel. Doch schon lange mehren sich auch die Sorgen über die Risiken, die damit einhergehen. Inzwischen wurde zwar eine Kläranlage in Betrieb genommen, doch dagegen regt sich Widerstand. Anne Demmer berichtet.
Saftig grün sprießen die kleinen Alfalfa-Pflanzen aus dem feuchten Ackerboden. Ein süßlicher Geruch nach Fäkalien liegt in der Luft. Am Morgen erst hat José Antonio Maya Lugo seine 30 Hektar gewässert. Das macht er mit dem Wasser, das die mehr als 20 Millionen Einwohner aus Mexiko-Stadt und dem Umland die Toilette runterspülen. Das Wasser enthält ihre Fäkalien. Es ist voll mit Dreck, aber trotzdem ist es gut für uns. Die unbehandelten Abwässer der Millionenmetropole, Toilettenladungen, Duschwasser, Abwaschwasser, gemischt mit Regenwasser, werden über zwei große 70 Kilometer lange Kanäle aus der Hauptstadt in Richtung des nördlichen Bundesstaates Hidalgo geführt. Von dort gelangen sie auf die Felder von José Antonio Maya Lugo im Mezquital-Tal. Auf dem Nachbarfeld zeigt der Landwirt, wie die Bewässerung funktioniert. Das Wasser aus dem Kanal flutet über schmale Bewässerungsrinnen auf das Feld. Schaumkronen bilden sich dort, wo sich das Wasser staut. Wir öffnen hier den Kanal, die einzelnen Adern, wie wir sie nennen, und schließen sie danach wieder mit Erde und Stein. Der Landwirt baut vor allem Mais, Koriander und die Futterpflanze Alfalfa an. Gemüse und Pflanzen, die viel von dem Abwasser speichern, dürfen sie nicht anbauen, erklärt der Ingenieur César Lorenzo García, der die Bauern in der Region berät.
Lechugas, Acelgas, Jitomates.
Salat, Mangold, Tomaten, sie speichern dann auch die Schwermetalle. Bei den Pflanzen, die wir anbauen, funktioniert der Boden wie ein Filter, der die Schadstoffe zurückhält.
Hier in der Region wird sehr viel Mais angebaut und das Abwasser trägt dazu bei, dass er gut wächst und gedeiht. Wir ernten hier bis zu 15 Tonnen pro Hektar. Das Wasser trägt also zu einer hohen Produktivität bei. Das Schmutzwasser funktioniert als Düngemittel und hilft einer Region, die eigentlich viel zu trocken für die Landwirtschaft ist, erklärt die Wissenschaftlerin Christina Siebe vom Institut für Geologie der Nationalen Autonomen Universität von Mexiko, UNAM.
Vor allen Dingen ab Anfang vom letzten Jahrhundert, also im 20. Jahrhundert, da wurde dann immer mehr oder auch offiziell dieses Wasser freigegeben für die landwirtschaftliche Bewässerung. Und so wie die Stadt gewachsen ist, so wuchs denn eben auch die Menge Wasser, die da in diese Region fließt.
In der Region erreichten die Landwirte teils die höchsten Ernten, die in Mexiko registriert werden, so die Wissenschaftlerin der UNAM. Der Tierarzt Saúl Basurto Guerrero lebt am Rande des Rio Tula, einem der Nebenarme, in dem das Schmutzwasser landet. Nach übermäßig starken Regenfällen im September letzten Jahres kam es zu massiven Überschwemmungen in dem Ort Tula, erzählt er. Der Fluss ist generell in der Lage, 250 Kubikmeter pro Sekunde zu tragen. Zusätzlich kamen allerdings noch 220 Kubikmeter Abwasser dazu. Das Kloakenwasser drängte in die Häuser. 17 Menschen starben, rund 2500 Häuser wurden beschädigt. Wenn er sich an die Katastrophe im letzten Jahr erinnert, wird der Tierarzt wütend.
Se puede producir lo que usted quiere, pero ese es el detalle.
Die Landwirte können gerne so viel anbauen, wie sie wollen, aber mit sauberem Wasser. Hier werden die wirtschaftlichen Interessen über unsere Menschenrechte gestellt. Saúl Basurto Guerrero muss mit dem permanenten Gestank des Abwassers der Hauptstädter in der Nase leben. Er riecht es morgens beim Frühstück, am Tag in seiner Praxis, wenn die Fenster geöffnet sind und wenn er abends ein Bier trinken geht. In der Bevölkerung Tulas mehren sich auch die Sorgen über die gesundheitlichen Risiken. Verschiedene Studien wurden in Auftrag gegeben, ob das Schmutzwasser krank macht. Dabei stellte sich heraus, dass Darmkrankheiten vor allen Dingen bei Kindern gehäuft vorkommen. Nach einer ersten Studie hat die Weltgesundheitsorganisation einen Leitfaden für die Nutzung von Schmutzwasser entwickelt, erklärt Christina Siebe.
Es werden dann verschiedene Schadstoffe und eben auch pathogene Keime werden da drin genannt. Dann wurde eben in Auftrag gegeben, diese Kläranlage zu bauen. Und zwar so, dass dann diese Kriterien erfüllt werden.
Circa 60 Kilometer von der Hauptstadt Mexiko-Stadt entfernt, dort, wo die beiden größten Abwasserkanäle aufhören, wurde die weltweit drittgrößte Kläranlage gebaut. Dort werden 60% des Abwassers der Millionenmetropole behandelt. Eigentlich sollen dort vor allem Schadstoffe rausgefiltert werden. Nährstoffe sollen erhalten bleiben. In der Praxis klappt das nicht ganz. Auch der Landwirt José Antonio Maya Lugo glaubt nicht daran, dass nach der Klärung des Wassers noch ausreichend Nährstoffe für seine Felder enthalten sind. Das geklärte Wasser bringt nicht mehr den fruchtbaren Schlamm sowie das Abwasser, das wir nutzen. Wir bräuchten zusätzlich Dünger und das kostet natürlich etwas. Aber wer will schon Geld für etwas ausgeben, was wir einfach so haben können? Weltweit wird Abwasser für die Landwirtschaft verwendet, in Ägypten, in afrikanischen Ländern, in Indien. Angesichts der zunehmenden Wasserknappheit ist das auch sinnvoll, wie Jan Siemens vom Institut für Bodenkunde und Bodenerhaltung der Justus-Liebig-Universität Gießen, das ein gemeinsames Forschungsprojekt mit der UNAM über die Abwassernutzung in Mexiko betreibt, erklärt. Allerdings sei es eines der Weltentwicklungsziele, sauberes Wasser und Sanitäranlagen zu garantieren, weshalb immer mehr Kläranlagen gebaut werden.
Die Böden verändern sich auch mit der, also die akkumulieren organische Substanz zum Beispiel. Ja? Also die haben immer mehr Humus und der Humus kann wieder die Schadstoffe besser binden. Man hat das sehr schön eingefahren, sage ich mal, in so eine Art Gleichgewicht. Wenn man jetzt anfängt an der die Wasserqualität zu ändern, dann lenkt man dieses Gleichgewicht wieder aus.
Die Befürchtung sei, dass bei dem Übergang von der Bewässerung mit Schmutzwasser zu geklärtem Wasser dieses Gleichgewicht ausgehebelt werde und dadurch möglicherweise Schadstoffe freigesetzt werden. Dies kann dann unter Umständen zu einer Vermehrung von antibiotikaresistenten Bakterien in der Umwelt führen, so der Wissenschaftler. Ob das tatsächlich der Fall ist, untersucht das deutsch-mexikanische Forschungsprojekt auch noch in den nächsten Jahren.
Düngen mit ungeklärtem Wasser in Mexiko ist das noch möglich, wie Anne Demmer berichtete. Und das war's von uns, von Eine Welt, für heute mit Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören.